Du willst fit und schlank sein und dich richtig wohlfühlen in deiner Haut. Herzlich willkommen beim Achtsamen Schlank Podcast. Mein Name ist Nuria Pape Hoffmann. Ich bin Ernährungsberaterin, Achtsamkeitstrainerin und Coach und ich zeige dir hier, wie du mit Achtsamkeit und einfachen Schlankgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Also, fühl dich wieder richtig wohl in deiner Haut und zwar ganz ohne Diätstress und Kalorienzählen. In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Ich glaube, folgende Situationen kennen viele von uns. Wir fangen einmal mit der Schoki oder mit den Chips an und dann fällt es uns super schwer, die halb angebrochene Packung wieder wegzulegen. Und manch einer hat sich da vielleicht schon mal gefragt, sag mal, bin ich irgendwie süchtig nach Süßigkeiten oder süchtig nach Chips? Auf diese Frage möchte ich heute eine Antwort geben und vorab möchte ich dazu sagen, das ist jetzt keine Folge über Essstörungen, über Esssucht im Sinne von Binge-Eating zum Beispiel. Wenn du hier betroffen bist, dann hol dir unbedingt therapeutische Hilfe und an wen du dich da wenden kannst, das verlinke ich dir sehr gerne in den Shownotes. Wenn du aber denkst, boah, ich verhalte mich manchmal einfach so unkontrolliert beim Essen und das fühlt sich fast wie so eine Sucht an, dann ist das deine Podcast-Folge. Und auch hier gibt es unterschiedliche Haltungen. Ja, vielleicht hast du manchmal das Gefühl, null Kontrolle zu haben beim Essen. Vielleicht isst du auch manchmal heimlich und versteckst danach die leeren Verpackungen. Oder du sagst, ja, mein Sozialleben leidet sogar unter meinem Essverhalten, weil ich bin abends manchmal echt zu voll gefuttert, um noch zum Sport zu gehen oder Freunde zu treffen oder Sex zu haben. Oder bin sogar auf meiner Arbeit unkonzentriert, weil ich mich wegen meines Essverhaltens echt elend fühle. Und auch hier ist ja schon ein gewisser Leidensdruck, ohne dass du dich jetzt vielleicht esssüchtig bezeichnen würdest oder dich in Therapie begeben möchtest. Die Grenzen sind fließend und nochmal, dir steht natürlich therapeutische Hilfe zu. In dem Moment, wo du einen Leidensdruck verspürst, such dir da gerne Hilfe. Nochmal, in den Shownotes verlinke ich dir was. Heute aber diese Podcast-Folge für alle, die sagen, boah, ich fühle mich manchmal wie esssüchtig und ich weiß nicht, was mit mir los ist und ich hätte hier gerne mal eine Antwort drauf. Zum Thema Sucht gibt es verschiedene Theorien und ich möchte dir in der heutigen Podcast-Folge mal so ein paar wichtige Theorien vorstellen und das wird dir helfen, dass du letztlich für dich die Frage beantwortest, warum fühle ich mich manchmal so süchtig nach Essen? Bin ich süchtig? Wie möchte ich mich denn selbst bezeichnen und wie finde ich vor allem eine Lösung für mich? Also es gibt verschiedene Theorien über Sucht und heute möchte ich mal der Frage nachgehen, warum fühlen sich manche von uns manchmal so süchtig nach Essen oder zumindest irgendwie ohnmächtig? Und wir gucken uns mal verschiedene Theorien an und dann findest du für dich deine Antwort und auch deine Lösung. Es gab mal die Theorie, dass Sucht eine Krankheit ist. Mediziner gingen lange davon aus, Sucht ist eine Krankheit. Warum? Weil man süchtige Menschen untersuchte und sich Hirnscans anschaute und dann feststellte, krass, das Gehirn von Süchtigen zeigt Veränderung. Suchtverhalten macht etwas mit deinem Gehirn. Dein Gehirn verändert sich wirklich in der Struktur und das ist bei Alkoholsucht genauso wie bei Spielsucht oder bei krassen Verlangen nach Essen oder bei krassen Verlangen nach einer bestimmten Person, wenn du zum Beispiel nicht über deinen Ex hinwegkommst. Also in all diesen Situationen, wo du ein krasses Verlangen spürst, hast du auch ein Gehirn, das sich verändert zeigt. Und wenn dein Gehirn Veränderung zeigt, dann sagt ein Mediziner, ja, da musst du ja wohl krank sein. Diese Erklärung hat auch etwas für sich, weil, sagen wir mal, du hast jetzt krasse Gelüste nach Schoki, ja? Dann ist dein Gehirn tatsächlich anders als das eines Menschen, der dieses Verlangen nicht hat. Ich habe letztens ein Interview gehört mit Kai Pflaume und da sagte Kai Pflaume, das fand ich so interessant, er sagte Kai Pflaume, ja, hier steht so dieser Süßigkeitenteller vor mir und ich habe da einfach gar kein Verlangen nach. Das reizt mich so gar nicht. Essen, ja, so Süßigkeiten essen reizt mich null. Und das fand ich so interessant, weil ich dachte, ja krass, der hat wirklich ein anderes Gehirn als ich. Da ist irgendwas anders verkabelt bei ihm. Und wenn du, und ich meine, ich habe das auch, bei Essen dieses Verlangen spürst oder schon mal gespürt hast, dann ist dein Gehirn tatsächlich anders geprägt. Und das lässt sich auch mit Gehirnscans beweisen. Höre dazu auch gerne meine letzte Podcast-Folge, wo ich da nochmal genauer darüber spreche, wie Menschen veränderte Gehirnscans zeigen und wie du aber auch lernen kannst, wirklich wieder so ein Gehirn zu bekommen, dass du zum Beispiel so wie Kai Pflaume dann da sitzt und dich die Süßigkeiten nicht anmachen, nicht weil du das von Natur aus so mitbringst, sondern weil du es deinem Gehirn beigebracht hast. Also du kannst genauso sein wie Kai Pflaume, du kannst auch vor den Süßigkeiten sitzen und sagen, oh nö, danke, interessiert mich nicht. Nur ist für dich der Weg, um dorthin zu kommen, eben ein anderer. Du darfst deinem Gehirn das noch beibringen. Zurück zum Thema. Für viele Menschen mit einem Suchtthema war das irgendwie erleichternd zu hören, Sucht ist eine Krankheit. Manchmal hilft uns ja so eine Diagnose und dann können wir sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich mich, jetzt kann ich mir mein Verhalten erklären. Der Grund, warum ich mich manchmal so verhalte, wie ich mich gar nicht verhalten will, zum Beispiel beim Thema Essen, liegt in meinem Gehirn. Und dann ist das für manche Menschen auch der Weg zur Heilung, weil sie sagen, okay, dann suche ich mir jetzt professionelle Hilfe von einem Mediziner, einer Medizinerin, einem Therapeuten, einer Therapeutin und finde meinen Weg daraus. Also, es hat was für sich, die Theorie, aber bevor du dich jetzt selbst als essgestört oder krank bezeichnest, stopp, lass uns nochmal schauen, was es noch für Theorien über Sucht gibt. Die zweite Theorie ist, Sucht ist eine Bewältigungsstrategie, um mit emotionalem Schmerz umzugehen. Und ich rede jetzt immer von Sucht im Allgemeinen. Ich möchte jetzt wirklich erstmal mit dir anschauen, was bedeutet Sucht eigentlich? Ja, es gibt eine interessante Studie über US-Soldaten, die im Vietnamkrieg gedient haben und dort heroinsüchtig wurden. Und als diese heroinsüchtigen Soldaten nach Hause kamen und vom Leid heilten, konnten sie auch vom Heroin ablassen. Was? Wie ist das möglich? Heroin, das ist einer der stärksten Drogen, die es gibt, haben wir alle gelernt. Und es ist super schwierig, davon loszukommen, haben wir auch alle gelernt. Und wie haben es die Soldaten denn jetzt geschafft, davon abzulassen, als sie wieder zu Hause waren? Wie erklärt sich das mit der Theorie Nummer 1, Sucht ist eine Krankheit in deinem Gehirn? Es gibt noch eine weitere Studie, die Fragen aufwarf und das ist die Red Park Study. Red Park, das ist ein Freizeitpark für Ratten und ich möchte mal gerne von dieser Studie erzählen. Also, man bot Käfigratten zwei Getränke an, an denen sie sich frei bedienen durften. Einmal das Getränk Wasser und einmal gesüßtes Morphinwasser. Gesüßt war das Morphinwasser deshalb, um eben diesen bitteren Geschmack des Morphins zu überdecken. So, und jetzt kommt's. Die Ratten wurden süchtig nach dem Morphinwasser. Sie tranken immer mehr davon. Das Interessante kommt aber jetzt erst. Nicht alle Ratten wurden süchtig. Es gab Ratten, die freiwillig weiter Wasser tranken und gar nicht so krass auf dieses Morphinwasser ansprangen. Und weißt du, welche Ratten das waren? Welche Ratten waren immun gegen die Droge? Das waren die glücklichen Ratten. Tatsächlich gab es nämlich unterschiedliche Käfige für die Ratten. Manche Ratten saßen in so einer Isolationshaft in kargen Käfigen fest. Da gab es keine Freunde, keine anderen Ratten, da gab es auch nichts zum Spielen. Und diese isolierten Ratten tranken das Morphinwasser. Und andere Ratten lebten im Rattenparadies, das war diese Art Freizeitpark für Ratten mit Parcours, mit Geräten und mit anderen Ratten in Gemeinschaft. Und diese Ratten tranken gerne weiterhin Wasser. Die mussten ihren emotionalen Schmerz nicht in Morphin ertränken. Und so entstand die Theorie, naja, wenn wir zu Suchtmitteln greifen, wie zum Beispiel zu Morphin oder zu Drogen oder eben auch zu jeglichem anderen Suchtverhalten wie Essen, dann ist das deshalb, weil wir eine Strategie suchen, um mit emotionalem Schmerz umzugehen. Psychologen sprechen hier von Coping-Strategien. Wir brauchen eine Strategie, um mit unseren Gefühlen zu copen, also um damit klarzukommen. Das heißt auf Deutsch Bewältigungsstrategie. Wie bewältige ich meine Gefühle? Und das lernen wir nicht in der Schule. Wie bewältige ich meine Gefühle? Was mache ich denn, wenn ich Kummer habe? Was mache ich denn, wenn ich Stress habe? Was mache ich denn, wenn ich Langeweile habe? Und weil wir das nicht lernen, suchen wir alle als fühlende Wesen intuitiv einen Weg und viele nehmen dann eben die legale Droge Essen. Auch an dieser Theorie ist viel dran. Und auch ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt. Auch ich habe schon Schokolade gegessen, einfach weil ich einsam oder traurig war. Und auch ich habe schon Langeweile in Keksen ertränkt und auch andere Gefühle weggefuttert, ne? Stress. Und darum finde ich es auch so immens wichtig, dass, wenn wir unser Essverhalten umstellen wollen, wir immer auch schauen, okay, wie lerne ich denn mit meinen Gefühlen umzugehen? Weil ich kann die tollste Ernährungsumstellung der Welt machen, wenn ich nicht weiß, wie ich mit Gefühlen klarkomme, dann lande ich am Ende oft wieder in diesen alten Mechanismen, in diesen alten Prägungen und bin dann wie die kleine Ratte, die zurück zum Morphinwasser läuft, weil sie einfach Schmerzen hat, emotionale Schmerzen. Und wir Menschen rennen eben zu der Coping-Strategie, die wir gelernt haben, vielleicht schon als wir Kinder waren oder Jugendliche. Du darfst also lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dennoch erklärt auch diese Suchttheorie nicht alles, denn jetzt gab es wieder Forscherinnen und Forscher, die sich gefragt haben, na ja, okay, aber was ist denn jetzt mit den Menschen, die ein total glückliches Leben haben und trotzdem phasenweise süchtig nach Drogen zum Beispiel werden? Also was ist mit Jugendlichen, die aus einer intakten Familie kommen, total gesund sind und dann anfangen, Drogen zu nehmen und dann auf einmal wieder aufhören damit? Ja, es gibt Menschen, die nehmen zum Beispiel als Jugendliche mehrere Jahre lang Drogen und hören dann als Erwachsene wieder auf, als wenn sie da so rauswachsen. Wie lässt sich denn sowas erklären? Und so kamen Forscherinnen und Forscher zu Theorie Nummer 3 und das ist, Sucht ist letztlich nichts anderes als ein erlerntes Verhalten. Es gibt ja ein Buch von einem US-Amerikaner, Mark Lewis, The Biology of Desire. Es gibt es leider nur auf Englisch, Status heute im März 24. Also Mark Lewis, The Biology of Desire, ich verlinke dir das, ist so viel wie die Biologie des Verlangens. Und Lewis kommt zu der Theorie, ja, Sucht ist ein erlerntes Verhalten und auch die Sucht nach Essen ist ein erlerntes Verhalten. Und er sagt, ich zitiere es jetzt mal auf Englisch und übersetze es dann, so gut ich kann. Also Lewis sagt, Addiction is a habit that grows and self-perpetuates relatively quickly when we are repeatedly pursuing the same highly attractive goal. Or, in a shortened phrase, it is motivated repetition that gives rise to deep learning. Auf Deutsch, Sucht ist ein Verhalten, das mit der Zeit wächst und sich selbst immer mehr bestätigt, wenn wir wiederholt das gleiche, sehr attraktive Ziel verfolgen. Kurz gesagt, wir sind motiviert und lernen immer wieder das Gleiche zu tun. Sucht ist in diesem Sinne eine ganz normale, gesunde Gehirnfunktion. Und es ist egal, ob du süchtig nach Essen bist oder nach einer Droge oder nach Arbeit oder nach Spielen oder nach Sport oder Sex. Es geht immer darum, dass du ein für dich hochattraktives Ziel suchst. Also dein Gehirn sucht nach einer Belohnung und dein Gehirn bekommt dann diese Belohnung und strebt danach, dieses Verhalten oder diesen Suchtstoff immer wieder zu bekommen. Und warum ist das ein gesundes Verhalten, also an sich eine normale Gehirnfunktion? Weil unser Gehirn evolutionär so ausgedacht ist, dass wir tolle, attraktive Dinge im Leben anstreben sollen und dies bitte immer wiederholen sollen und das dann auch lernen, immer wieder zu tun. Unser Gehirn lernt, tu das immer wieder, das ist gut. Wir wollen und sollen von Natur aus leckere Dinge essen. Wir sollen von Natur aus gerne arbeiten wollen und uns verdient machen und damit die Gruppe weiterbringen. Das erklärt, wie man ein Workaholic wird. Wir sollen von Natur aus einen natürlichen Spieltrieb haben. Dadurch sind wir einfallsreiche Wesen. Der Homo sapiens ist eines der kreativsten Lebewesen auf diesem Planeten. Und Spieltrieb macht uns eben dazu. Wir sollen von Natur aus Verbindung zu anderen Menschen anstreben. Und wir als Homo sapiens kommen eben aus einer kargen, überlebensfeindlichen Welt und all diese Dinge wie Essen, Zugehörigkeit zur Gruppe, Arbeit, Spieltrieb, Sex, menschliche Verbindung, das sicherte unser Überleben. So gesehen kannst du das Wort Sucht mit dem Wort erlerntes Verhalten ersetzen. Dein Gehirn hat etwas gelernt und zwar so richtig intensiv. Dein Gehirn hat so intensiv gelernt, dass es sogar alles andere ausblendet und du eine Art Tunnelblick bekommst. Du willst ja gerne gesünder essen, aber boah, Schoki ist sowas von lecker und du willst jetzt unbedingt die Schoki und zwar sowas von. Und deine Essgelüste sind dann so krass, das macht dich ganz kirre vom Gefühl her, weil dein Gehirn so ganz stark anstrebt. Die Sucht kann substanzgebunden sein, zum Beispiel Sucht nach Essen oder Sucht nach Drogen. Sucht kann aber auch verhaltensgebunden sein, ja, dass du zum Beispiel arbeiten willst. Und dann ist es so, oh, du willst ja gerne weniger arbeiten. Du hast deinem Partner, deine Partnerin versprochen, früher nach Hause zu kommen. Aber dann ist da diese eine wichtige Aufgabe noch. Und die willst du unbedingt schaffen. Und du blendest alles aus. Du blendest die Zeit aus. Du blendest deinen Hunger aus. Es gibt Menschen, die vergessen, beim Arbeiten echt zu essen und zu trinken. Und dann schaust du irgendwann auf die Uhr und es ist schon wieder sauspät und du denkst, ach Gott, also was ist da mit mir los? Oder vielleicht fühlst du dich süchtig nach einer bestimmten Person. Du willst über deine Ex hinwegkommen, aber dein Gehirn hält sie oder ihn immer noch für super wichtig. Und darum guckst du auf Social Media, was er oder sie macht. Du denkst ständig an ihn oder sie. Du kriegst ihn oder sie einfach nicht aus deinem Kopf. Weil dein Gehirn denkt, das hier, das ist das Allerwichtigste und das muss ich haben und alles andere blende ich in diesem Moment aus. Dieser Tunnelblick ist Teil der Sucht und auch dieser Tunnelblick ist ein natürliches Gehirnverhalten. Dein Gehirn hat etwas gelernt und da sind jetzt in deinem Gehirn diese wiederholten Denkmuster eingeprägt. Und die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass du ein ganz normales, gesundes Gehirn hast. Und weil du dieses gesunde Gehirn hast, kannst du überhaupt lernen. Weil du dieses gesunde Gehirn hast, kannst du arbeiten. Weil du dieses gesunde Gehirn hast, bist du liebesfähig. Und die Liebe ist ein super Beispiel. Und das sagt zum Beispiel auch Louis in seinem Buch, weil er sagt, ey, jeder, der mal so richtig verknallt war, kennt an sich dieses Suchtverhalten und hat es selbst schon mal erlebt. Da denken wir obsessiv an die geliebte Person, blenden alles andere aus. Vielleicht können wir vor lauter Verknalltheit gar nicht mehr essen oder sind vor lauter Tagträumen bei der Arbeit unkonzentriert, weil wir nur an ihn oder sie denken. Und das Gehirn ist in diesem Suchtzustand und sagt uns, er oder sie in Dauerschleife. Und auch Elternliebe funktioniert so. Wenn du ein Kind bekommst, dann schaltet dein Gehirn auf Mama- oder Papa-Modus und dann machst du alles für dein Baby. Und du stehst sogar nachts beim kleinsten Geräusch auf und du kannst in dieser sehr anstrengenden Anfangszeit mit Baby so viel mehr durchhalten und so viel mehr leisten, weil du ganz und gar für dieses kleine Wesen da sein kannst. Also, wenn du solches Verhalten schon mal erlebt hast in deinem Leben, dann bist du ganz normal und dein Gehirn ist normal. Du hast etwas gelernt. Und die gute Nachricht ist, du hast dieses lernfähige Gehirn und alles, was du gelernt hast, kannst du dir auch wieder abgewöhnen. Aktuell hat dein Gehirn noch gespeichert, das hier ist super wichtig. Zum Beispiel Schokolade ist super wichtig, brauche ich unbedingt. Und dein Job ist es jetzt, dein Gehirn liebevoll wahrzunehmen und zu sagen, okay, mein liebes Gehirn, ich verstehe, du hast das gelernt. Ich verstehe, du denkst jetzt, das sei super wichtig. Und ich weiß aber mit meinem höheren Ich, mit meinem achtsamen Beobachter, etwas anderes ist mir viel wichtiger. Und ich habe ganz andere Ziele und Werte in meinem Leben. Und das ist quasi wie so ein altes Programm, was auf mein Gehirn abgespeichert wurde und ich möchte das jetzt löschen und neue Programme installieren auf meiner Festplatte. Und darum, liebes Gehirn, werde ich dich jetzt liebevoll umtrainieren und dir etwas Neues beibringen. Wichtig ist, dass du Verständnis hast für dein erlerntes Verhalten und für deine Prägung. Was meine ich mit Prägung? Ja, jeder Mensch hat von Natur aus ein anderes Gehirn, das auf Essen anders belohnend reagiert. Wie gesagt, ich habe anfangs Kai Pflaume zitiert, der offensichtlich ein Gehirn hat, was jetzt nicht so geprägt wurde auf Überessen, sondern auf ganz normales Essen, aber ja, mehr brauche ich auch nicht. Er hat das so gelernt, er hat vielleicht andere Prägungen, ich weiß es nicht, ich möchte ihm auch nichts unterstellen, ich kenne ihn nicht, ich glaube, er arbeitet sehr gerne zum Beispiel, aber wie gesagt, das sage ich mit ganz viel Respekt, ich möchte hier niemanden vorführen, ich möchte auch dich aber nicht vorführen und ich möchte dir einfach sagen, guck mal, du hast deine Prägung, dein Gehirn hat vielleicht schon als Kind gelernt, auf Essen stark zu reagieren. Bei mir war das so, ich weiß, dass ich schon von meiner Biologie her immer eine Naschkatze war und ich bin überzeugt, dass es Menschen gibt, die einfach mit so einem Gehirn schon geboren werden. Und ich erlebe das auch an meinen Kindern. Also meine beiden Kinder mögen gerne Süßigkeiten. Das ist ja auch evolutionär erklärbar, ne? Süß hat unser Gehirn gelernt, hat viele Kalorien, sichert das Überleben. Also süß ist super und schon die Muttermilch ist süß. Meine beiden Kinder mögen also Süßes. Aber eines meiner Kinder reagiert von Natur aus viel stärker darauf und möchte mehr. Und das andere Kind reagiert gar nicht so stark auf Süßigkeiten und dann halt eben eher auf andere Dinge, wie zum Beispiel Computerspielen. Ne? Auch Computerspiel ist etwas, was eine starke Belohnung auf dein Gehirn ausübt und wovon du schnell mehr haben möchtest. Und beide Dinge sind bei uns im Haus in Maßen erlaubt. Also meine Kinder dürfen Süßigkeiten essen und meine Kinder dürfen auch Computerspiel oder mit Apps spielen, aber ich bin die Mama, ich bin da jetzt die achtsame Beobachterin, die achtsame Beschützerin auch und habe ein Auge auf meine Kinder und ich bin mir bewusst darüber, dass meine Kinder mit ihren kleinen, formbaren Kindergehirn stark auf einen Lustreiz reagieren. Ich gönne ihnen den Spaß, ich gönne ihnen das Vergnügen, ich bin auch gegen dogmatische Verbote und ich schaue genau hin, dass sie auch nicht überstimuliert werden. Dass es auch nicht zu viel wird. Und jetzt meine Frage an dich. Jetzt darfst du für dich die achtsame Beobachterin sein, der achtsame Beobachter. Wie war das bei dir als Kind? Hast du schon als Kind stark auf Süßes oder Fettiges oder Salziges reagiert? Hast du ein Gehirn, das von Natur aus sich sehr zu Essen angezogen fühlt? Und wie bist du erzogen worden? Auch deine Erziehung prägt dich. Was haben deine Eltern dir vorgelebt? Wie war in deiner Familie der Umgang mit Essen? Wurdest du mit Süßigkeiten belohnt? Wurdest du mit Essen getröstet? Mit anderen Worten, welche emotionale Prägung hat dein Gehirn ja auch mitbekommen? Vielleicht war in deiner Kindheit Essen auch rar. Vielleicht durftest du nicht viel essen. Oder du wuchst mit vielen Geschwistern auf und hast so eine Art Futterneid entwickelt, so nach dem Motto, na, wenn ich jetzt nicht mir als Erste den leckeren Joghurt aus dem Kühlschrank schnappe, dann ist der weg. Ich habe übrigens 3 Geschwister. Just saying. Also ich kenne das, ne? Und ich finde das so witzig. Ich hatte gerade vom lieben Sascha einen Kommentar unter einem YouTube-Video von mir und da haben wir uns auch genau über dieses Thema unterhalten, weil Sascha mich gefragt hat, kann es sein, dass wir da so manchmal so ein bisschen hastig und schnell essen, weil das Gehirn so denkt, ja, komm, ich esse das schnell, weil dann ist es meins. Und ich dachte so, ja, Sascha, ich kenne das, ich hatte viele Geschwister, du zufälligerweise auch. Und er so, ja, ich auch. Und mir fiel so das Bild ein von einem Hund, der so knurrt, wenn man ihm den Knochen wegnehmen will, ne? Und er dann so ist, meins. Und ja, vielleicht ist auch das so ein Urinstinkt, der in dein Gehirn eingeprägt wurde. Wir haben ihn alle in bestimmten Maßen, ja, wir alle wollen nicht gerne, dass man uns etwas wegnimmt und wir alle wollen auch nicht, dass man uns Essen wegnimmt. Aber wenn du hier auch noch stark geprägt wurdest, dann ist es doch normal und natürlich, dass du jetzt dieses Gehirn hast mit deiner individuellen Prägung. Und dann kommt natürlich noch deine Diätgeschichte. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit ausgehungert, vielleicht hast du eine Diät nach der anderen gehalten. Und dann hat dein Gehirn gelernt, oh wow, also Essen ist etwas Rares und es könnte bald wieder eine Hungerphase kommen. Und darum habe ich ein Gehirn, das Essen als besonders wertvoll und wichtig erachtet und eben schneller diesen Tunnelblick bei Essen bekommt, so Essen, Essen, Essen und ich muss mir mein Essen sichern und wann gibt es das nächste Mal wieder Essen? Jeder von uns hat eine eigene Prägung und es gibt bestimmte Faktoren, natürlich wird er jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, die deine Prägung verstärken. Wichtig für dich ist zu wissen, gerade wenn du besonders jung bist, ist dein Gehirn formbar. Wenn dein Gehirn über einen langen Zeitraum auf eine bestimmte Art geformt wurde, macht das natürlich etwas mit dir. Und auch wie emotional die Prägung war, ist wichtig. Also wenn Gefühle mit eingebaut werden in die Prägung, zum Beispiel mit Zucker belohnt oder getröstet werden, dann ist das natürlich auch nochmal stark prägend. All das sind Prägungen, es sind also gelernte Denk- und Gefühlsmuster in deinem Gehirn. Und ich möchte einfach dir das mitgeben, nicht damit du denkst, ich bin ein hoffnungsloser Fall oder sowas, nein, im Gegenteil, du kannst jetzt als Erwachsene neu entscheiden, kannst dein Gehirn neu prägen. Ich möchte, dass du dabei gleichzeitig Verständnis hast für das, was du gerade bist, für das Gehirn, was du gerade hast und da ganz liebevoll mit dir bist und einfach so denkst, ja, na klar, denkt mein Gehirn, dass Schokolade etwas ganz Wichtiges sei. Und das kann ich so ganz liebevoll sehen und bin mir da auch nicht böse und bezeichne mich selbst auch nicht als gestört oder verfressen oder disziplinlos oder weiß ich nicht, was für hässliche Worte wir manchmal für uns finden, sondern im Gegenteil, ich liebe mich. Ich liebe dieses kleine Kind, das ich war und das einfach etwas Bestimmtes gelernt hat. Der süße kleine Fratz. So, und jetzt bin ich erwachsen und nehme dieses Kind in den Arm und gehe diesen Weg neu und sage, mein lieber Schatz, ich verstehe dich, du hast das in deiner Kindheit gelernt und jetzt bin ich als Erwachsene für dich da und wir gehen einen neuen Weg. Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen. Und dein Gehirn ist ein Leben lang formbar und neu prägbar. Du selbst kannst entscheiden, wie du dein Gehirn prägen willst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann dir eins sagen. Ich will mein Leben in meine Hand nehmen. Ich will Verantwortung für mein Glück übernehmen. Ich will auch Verantwortung für meinen gesunden Körper übernehmen. Und so wie du habe auch ich eine Prägung in meiner Kindheit gehabt und auch in meiner Jugend. Und ich lebe jetzt damit. Ich lebe mit dieser Prägung und es ist okay. Das ist Teil meiner Geschichte. Das ist meine Story und ich liebe mich mit allem. Ich liebe mich auch mit meiner Story. Und ich liebe mich auch mit meinen Essgelüsten. Ich bin ein Mensch mit einem Gehirn und einer Vergangenheit und ganz vielen Gefühlen. Und das ist doch okay. Und jetzt mag ich vielleicht manchmal noch Essgelüste haben, was durch meine Prägung vollkommen erklärlich ist, durch meine Prägung als Homo sapiens und durch meine individuelle Prägung, die ich als Kind und Jugendliche hatte und junge Frau. Und jetzt habe ich gleichzeitig auch dieses Verlangen nach einem erfüllten Leben. Und darum gönne ich es mir jetzt, mein Gehirn neu zu prägen und ich kann mich fragen, wie möchte ich denn essen, was möchte ich denn für eine Einstellung zu Süßigkeiten haben? Und meine Einstellung ist glasklar, ja, ich sage mir, Essen ist wichtig, auch Genuss ist wichtig, aber ich möchte, dass mein Gehirn diese folgende Überzeugung über Essen hat. Essen ist vor allem eins, Treibstoff für meinen wertvollen, vitalen Körper. Essen ist Treibstoff für mein tolles, aufregendes Leben. Und ich gestalte mir mein Leben so, dass ich erfüllt bin und dass ich keine Drogen brauche und dass ich auch keinen Suchtstoff brauche, um Gefühle abzupuffern. Ich gestalte mir mein Leben so, dass ich so meinen eigenen Red Park habe, meinen ja, Vergnügungspark für Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass mein Leben ein einziges Vergnügen sein muss und ich immer nur Spaß suche, sondern ich gestalte mir mein Leben so, dass es abwechslungsreich ist, dass es abenteuerreich ist, dass es erfüllt ist. Und dass ich mich in diesem Leben selbst entfalten kann und mein Potenzial entfalten kann. Und dass diese innere Entfaltung und diese innere Freiheit und dieses innere ich darf mein Leben selbst gestalten. Das ist mir persönlich noch 100-mal wichtiger als meine äußere Gestalt, als meine Figur. Und das ist mir auch so wichtig, in diesem Podcast mitzugeben. Es geht hier nicht darum, toxischen Schönheitsidealen zu entsprechen und dich in irgendeine Schablone zu hungern, sondern es geht darum, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, für deinen wunderbaren Körper und dass du die Freiheit entwickelst, jetzt neu zu entscheiden. Wie will ich mein Gehirn prägen? Wie will ich über Essen denken? Wie will ich mit emotionalem Schmerz umgehen? Was tue ich denn, wenn mir langweilig ist oder wenn ich verletzt wurde oder wenn ich traurig bin? Esse ich dann oder finde ich einen anderen Weg? Wie gehe ich mit den Verlockungen da draußen um, ja? Wenn alle Kollegen in die Bäckerei steuern und ich habe eigentlich keinen Hunger, aber irgendwie, wäre jetzt irgendwie auch nice, da so mitzugehen. Wie lerne ich denn zu meinen Vorhaben und meinen Gedanken zu stehen? Wie kann ich der Mensch sein, der ich sein will? Selbstbewusst und stark. Und das ist die wahre Essenz von diesem Podcast. Und es ist gleichzeitig auch die Lösung für diese Suchtfrage. Bin ich denn süchtig nach Essen? Du entscheidest. Wir konstruieren die Welt mit Sprache. Und du entscheidest für dich. Du hast jetzt verschiedene Suchttheorien vorgestellt bekommen. Du darfst für dich entscheiden, wie du für dich Sucht definierst und wie du auch dich selbst labelst, wie du dich identifizierst. Und wenn du sagst, mir hilft zum Beispiel Theorie Nummer 1, Sucht ist eine Krankheit, das erleichtert mich und damit gehe ich jetzt zu einem Arzt oder einem Therapeuten, dann ist es okay. Du kannst aber genauso gut für dich entscheiden, nein, ich möchte dieses Label nicht. Ich möchte mir das Label geben, ich bin ein freier Mensch und ich habe ein wunderbares, intelligentes, ganz normales Gehirn, das einfach nur etwas gelernt hat. Und hey, jetzt nutze ich dieses wunderbare Gehirn und lerne etwas Neues. Und ich lerne, mit meinen Emotionen umzugehen. Was für eine Chance. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, das war jetzt irgendwie sehr viel Info, wie gelingt mir das denn alles? Dann schnapp dir gerne mal einen Notizzettel, einen Stift und mach dir ein paar Notizen. Ich gebe dir so ein paar Schritte mit, die du gehen kannst, um diesen Weg zur inneren Freiheit zu gehen und um dich in deinem Körper wohlzufühlen. Schritt Nummer 1 bist du schon gegangen. Und Schritt Nummer 1 ist, verstehe dein Gehirn. Verstehe deine Prägung. Du bist ein ganz normaler Mensch, der etwas gelernt hat. Schritt Nummer 2. Entscheide dich für eine neue Prägung. Klar, bevor dein Gehirn irgendetwas lernt, darfst du dich bewusst dafür entscheiden, jetzt einen neuen Weg zu gehen. Sonst steuert dein Gehirn ja ganz automatisch im Autopilot immer wieder in die alten Muster hinein. Schritt Nummer 3. Iss Essen, das dich nicht übersüchtig macht. Sei achtsam für deinen Körper. Wenn du merkst, du bist total getriggert von bestimmten Sachen, ja, mei, dann ist es halt so, ist doch okay. Also ich meine, kämpf da doch nicht gegen an, sieh doch einfach, das ist momentan der Status quo in meinem Gehirn. Momentan, das kann sich ja auch noch ändern, aber momentan reagiere ich eben heftig auf bestimmte Lebensmittel und dann meide ich die eben mal für ein paar Tage, damit sich mein Gehirn beruhigen kann. Und das mache ich nicht, weil ich mir etwas verbiete, sondern das mache ich deswegen, weil mir meine Hardware so wichtig ist, ja, mein kostbarer Computer da oben und ich schone den jetzt einfach mal. Schritt Nummer 4, löse emotionales Essen auf. Es gibt dazu ganz viele Podcast-Folgen hier. Du darfst lernen, deine Gefühle zu fühlen. Und wenn du Gelüste hast nach Essen, dann steckt da ganz oft emotionaler Hunger dahinter. Und es muss auch nicht immer das große Trauma oder der große Schmerz oder große Kummer sein. Das kann manchmal einfach sowas Banales sein wie Langeweile und dann landest du vom Kühlschrank. Oder alle deine Kollegen gehen in die Bäckerei, ja, und du sollst jetzt Nein sagen und dann isst du deswegen doch auch mit. Ja, das ist auch eine Art von Gefühlshunger, weil du willst in dem Moment, wenn du mit isst, irgendein bestimmtes Gefühl nicht fühlen. Und das wäre in dem Moment zum Beispiel das Gefühl, Nein zu sagen, dich selbst so ein bisschen aus der Gruppe auszuschließen, zu verzichten. Das fühlt sich blöd an. Und du darfst lernen, genau dieses Gefühl auch anzunehmen in deinem Leben. Schritt Nummer 5, Sei achtsam für deine Gedanken und deinen Geist. Du hast ein kostbares Gehirn und da sind bestimmte Gedanken gerade eingespeichert und du kannst neue Gedanken lernen. Sei achtsam für deinen Körper, für deinen Geist und für deine Seele. Das sind die drei Säulen, auf denen deine Veränderung fußt, auf denen du deinen achtsamen Tempel aufbauen kannst. Und wenn du direkt die ersten Schritte gehen möchtest, dann lade dir gerne kostenlos auf meiner Website das Achtsam-Schlank-Starter-Kit herunter. Da findest du drei Übungen für Körper, Geist und Seele, mit denen du direkt starten kannst und deine neue Prägung beginnst. Also geh gerne auf meine Website achtsamschlank.de und dann guck mal oben im Reiter unter Geschenke, da kannst du dir das jetzt direkt kostenlos runterladen. Und wenn du Lust hast, mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann gibt's demnächst zum ersten Mal die Gelegenheit, dass du das einfach mal ausprobieren kannst. Ich mache am 27.04., das ist ein Samstag, morgens einen Workshop mit euch. Und in diesem Workshop wird es um das Thema gehen, wie kann ich emotionales Essen auflösen? Wie kann ich meine Gefühle fühlen, anstatt sie mit Schoki oder Chips zu ersticken? Wir meditieren gemeinsam, es gibt Raum für Coaching und wenn du Lust hast, stelle ich dir auch sehr gerne mein Gruppencoaching-Programm Mindfully Me vor, denn das ist das Programm, das jetzt demnächst auch wieder startet. Und wenn du im Workshop dabei bist, kannst du dir vorab vor allen anderen auch einen Teilnehmerplatz sichern, wenn du das möchtest. Ist natürlich unverbindlich, du kannst auch einfach nur den Workshop genießen. Ja, und wenn du bei Mindfully Me dabei bist, dann begleite ich dich sogar ein ganzes Jahr lang im Rahmen einer kleinen Gruppe und coache dich zu deinem Wohlfühlkörper. Wenn dir der Podcast etwas bringt, dann lass dich mal überraschen, was du in einem Jahr Coaching mit mir erreichen kannst. Du kannst in deinem Wohlfühlkörper ankommen. Du kannst dich so richtig wohlfühlen in deiner Haut. Du kannst Frieden mit dem Thema Essen finden. Und du kannst dein Leben in Leichtigkeit und Freude genießen. Mit allem, was da ist, mit den schönen Hochmomenten und den Tiefmomenten. Wir laden alles ein, wir erlauben allem zu sein. Und wir leben unser erfülltes, wahres Ich. Ich freue mich total darauf und jetzt freue ich mich erstmal sehr auf den Workshop am 27.04. Wenn dich das interessiert, dann komm sehr gerne auf meine Warteliste für Mindfully Me, dann schreibe ich dich an. Oder du schreibst mir jetzt direkt eine E-Mail und sagst mir, Nuria, schick mir den Link, ich will dabei sein. Finde ich auch cool, freue ich mich. Dann kenne ich dich auch schon mal so ein bisschen und weiß, wer mich da so erwartet. Also schreib mir einfach eine E-Mail an info@achtsamschlank.de oder schreib mir auf Instagram, da findest du mich unter nuria.achtsamschlank oder auf Facebook, Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Es gibt so viele Wege, wie wir in Kontakt treten können und ich freue mich über jeden, die es auch echt macht. Es ist manchmal nur ein Klick entfernt, dass du dir wirklich die Unterstützung holst und gönnst. Und am 27.04., das ist echt unverbindlich, wir lernen uns kennen, es ist kostenlos, wir in einem Zoom-Raum. Ich freue mich drauf, das wird richtig gut. Wir lernen gemeinsam, wir meditieren gemeinsam, wir coachen, wir erreichen gemeinsam Ziele. Das macht so viel Spaß und das bringt dich so viel weiter. Also gönne es dir, dabei zu sein. Und wenn du am 27.04. gar nicht kannst, okay, dann schreibst du mir jetzt auch einfach eine E-Mail an info@achtsamschlank.de und wenn du Lust hast, machen wir einen persönlichen Zoom-Kennenlernen-Call aus und dann lerne ich dich so kennen und dann schauen wir mal, ob Mindfully Me was für dich ist. Ich berate dich da auch sehr gerne, ganz ehrlich auch. Die Teilnehmerplätze sind, wie gesagt, begrenzt und es sind auch schon die ersten vergeben, also schreib mir jetzt und dann machen wir das klar und dann machst du 2024 zu deinem Wohlfühljahr. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.